Money on Her Mind, der Deka Finanzpodcast. Von Frauen für Frauen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem Deka Finanzpodcast rund um Geld- und Karrierethemen. Erst vor wenigen Wochen fand ja die Europawahl statt und wir wollten das als Anlass nehmen, uns heute mit einem weiteren volkswirtschaftlichen Thema zu beschäftigen und uns der Frage zu widmen, welche Auswirkungen haben eigentlich solche großen politischen Ereignisse auf die Wirtschaft und damit auch auf die Börse? Und wer könnte das besser erklären als meine Kollegin, Deka-Volkswirtin Dr. Gabriele Wiedmann. Hallo Gabriele, schön, dass du da bist.
Hallo Tanja.
Anfang Juni fand ja die Europawahl statt. Das heißt, in den 27 Mitgliedstaaten, also auch in Deutschland, wurde das neue EU-Parlament gewählt. Und bevor wir uns anschauen, was genau das eigentlich mit Wirtschaft und Börse zu tun hat, würde ich gerne wissen, was ist denn eigentlich die Aufgabe dieser Vertreterinnen und Vertreter, die da in dem Parlament sitzen? Für uns ist das ja immer ein bisschen weit weg.
Sehr weit weg, das finde ich auch, Tanja. Eigentlich ist es ja so, ein Parlament ist ja die Gesetzgebung, die Legislative, also die machen die Gesetze. Jetzt ist es gerade beim EU-Parlament ja ein bisschen komplizierter, weil das ist ja kein richtiges Land, sondern das ist ja nur supranational und da gibt es immer noch die Mitgliedstaaten. Also das heißt, in dem speziellen Fall ist es so, dass die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten und die EU-Abgeordneten im Parlament die Aufgabe haben, gemeinsam neue Gesetze zu gestalten und sie zu beschließen. Es ist, obwohl wir relativ wenig mit dem allen zu tun haben und wenig davon mitkriegen, inzwischen wirklich so, dass das, was vom EU-Parlament beschlossen wird an Gesetzen, dass das alles unseren Alltag extrem stark beeinflusst. Also es ist wirklich eine unterschätzte Geschichte, das muss man ganz ehrlich sagen. Grundsätzlich Europäische Union, zuerst mal war ja die Idee da, die soll zuerst mal den Rahmen machen mit ihrer Gesetzgebung. Da geht es dann um Unterstützung der Wirtschaft, um solche Handelsangelegenheiten, gerade mit anderen Ländern dann. Kampf gegen die Armut, jetzt inzwischen auch Klimawandel, Sicherheit, das sind so die großen Themen. Das sind auch die Kompetenzen und Zuständigkeiten, die EU hat. Und die sind aber im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte weiter gewachsen. Es gibt so einen Grundsatz, der lautet, es sind viele Dinge immer noch im Zuständigkeitsbereich von den nationalen Regierungen. Aber wenn es dann eine EU-Regelung gibt, dann ist die immer wichtiger als das, was national beschlossen wird. Beziehungsweise EU-Gesetz muss dann umgesetzt werden in nationales Recht. Und das ist inzwischen so, dass die ganzen zentralen Gebiete wie Wirtschaft, Umwelt, Migration, also Zuwanderung, dass da jetzt inzwischen sehr viele EU-Regeln da sind. Und deshalb, wie gesagt, ist es auch wichtig und gut, dass wir zu den Wahlen gehen, dass wir wissen, was wir da wählen ins EU-Parlament. Und deshalb ist es auch so, dass die Auswirkungen von den Wahlen jetzt schon ganz schön gravierend sind.
Wir reden ja in unserem Podcast viel über die Finanzmärkte und Geldanlagen. Hat man denn an den Märkten nach den EU-Wahlen Auswirkungen wahrnehmen können?
Ja, es waren auf jeden Fall Auswirkungen da. Bei den Aktienmärkten war mal so ein kleiner Einbruch, wobei da weiß man noch nicht mal, ob das wirklich von der Wahl war oder vielleicht sonst irgendwas anderes. Also an den Aktienmärkten selbst hat man gar nicht so viel gesehen, was da dann heißt, dass wohl die meisten Marktteilnehmer sagen, naja, die Unternehmen, die werden weiterarbeiten, egal was da in der EU so passiert. Aber an den Anleihemärkten, also bei den Schuldverschreibungen, da ist ganz schön was passiert. Und da geht es um Schuldverschreibungen der Staaten und da sind die Spreads gerade von den ganzen Euro-Ländern gegenüber den Bunds sind spürbar auseinandergelaufen. Das war Wahnsinn.
Gabriele, du wirst jetzt gerade ein bisschen technisch. Was meinst du denn mit diesen Spreads und was bedeutet das, wenn die auseinanderlaufen?
Tut mir leid, genau, stimmt. Aber das war echt so eine Wahnsinnsentwicklung. Okay, aber Fachjargon, unsere Fachsprache. Spreads sind Zinsdifferenzen. Also das sind dann die Unterschiede zwischen und in dem speziellen Fall dann zwischen irgendwelchen Anleihen von EU-Staaten und Deutschland. Also es ist einfach so, Deutschland ist, wenn ich das jetzt mal in der EU anschaue, gilt als sicherstes Land in Sachen Staatsschulden. Das heißt, die Märkte rechnen damit, deutsche Staatsschulden werden auf jeden Fall immer zurückgezahlt. Außerdem ist es der größte Markt, also ist am liquidesten. Deutsche Renditen sind normalerweise die niedrigsten, alle anderen sind höher. Und dann heißt das, ich rechne einfach für 10-jährige deutsche Staatsanleihen, was haben die für eine Rendite? Dann habe ich die 10-jährige französische Staatsanleihe, was hat die für eine Rendite? Rechne 10-jährige französische minus 10-jährige deutsche und das ist dann der Spread von den französischen Staatsanleihen. Und grundsätzlich, Frankreich gilt eigentlich auch als solides Land, das heißt, der Spread ist relativ niedrig, der ist dann irgendwann so irgendwo so zwischen 50 und oder um, der ist so im Bereich von 50 Basispunkten. Und jetzt ist aber bei der EU-Wahl, gerade in Frankreich gab es ja einen Rechtsruck und dann wurde auch relativ schnell, ja, wurden Neuwahlen angekündigt. Und jetzt ist die Angst an den Märkten groß, dass Frankreich mit seinen Staatsschulden nicht mehr so gut zurechtkommt. Und das bedeutet dann, der Spread läuft auseinander. Heißt, die Renditen in Frankreich steigen und das ist dann ein Signal dafür. Die Märkte sagen, da ist das Risiko größer, dass mit den Staatsschulden, dass sie vielleicht nicht so zuverlässig zurückgezahlt werden. Und das war ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist eben nicht nur für Frankreich passiert, sondern auch für die ganzen anderen europäischen Staaten.
Also wenn wir das nochmal kurz zusammenfassen, dieses Auseinanderlaufen, das ist also etwas Negatives.
Definitiv ja. Das Auseinanderlaufen von Spreads heißt, der Markt sieht ein höheres Risiko und das bestraft er dann mit einem höheren Renditeabstand zu den sicheren Bundesanleihen.
Und du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet, aber kannst du noch mal näher darauf eingehen, was denn der Hintergrund eigentlich ist für diese Entwicklung?
Also zum einen ist die Angst der Märkte da, dass sie sagen, oh, wenn da so im rechten Spektrum, wenn es da jetzt größeres Gewicht der Parteien gibt, dann hat man Angst, dass es keine handlungsfähigen Regierungen mehr gibt, also dass man keine richtigen Mehrheiten mehr findet, also schwierige Regierungsbildung dann in den nationalen Parlamenten. Das ist das eine, was man als Risiko sieht. Und das andere ist, wenn man sagt, das waren Protestwahlen, mehr Unzufriedenheit der Bürger, dass dann auch die Furcht da ist, dass die Regierungen versuchen, die Bürger wieder zufriedener zu machen, denen mehr Wohltaten zukommen zu lassen. Das heißt höhere Staatsausgaben, heißt höhere Staatsschulden und damit eben höheres Risiko, dass diese Anleihen nicht mehr so solide sind. Und auch da, das spiegelt sich da drin wieder. Und das alles erinnert mich dann schon an die Zeit vor so gut 10 Jahren, da hatten wir die europäische Staatsschuldenkrise, da ist sowas Ähnliches schon mal passiert und da kann ich mich echt noch ganz gut dran erinnern. Du wahrscheinlich eher nicht, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, auch zu der Zeit war ich schon gar nicht mehr in Deutschland, sondern im Ausland unterwegs. Und mich haben, ehrlich gesagt, während des Studiums solche Themen auch nicht ganz so bewegt. Wolltest du denn, sind wir noch so ein bisschen allgemein und an der Oberfläche geblieben, wolltest du neben der Gesamtheit der Länder auch nochmal auf Frankreich eingehen?
Ja, unbedingt, weil Frankreich zurzeit wirklich das große Thema ist. Damals in der Staatsschuldenkrise, als du irgendwo im Ausland warst, da waren die großen Themen ja Spanien, Portugal, Italien. Da hatte man Angst, dass die ihre Staatsschulden nicht im Griff halten können. Das waren aber immerhin noch etwas kleinere Länder. Jetzt ist Frankreich das zweitgrößte Land in der Europäischen Währungsunion, direkt nach Deutschland. Und in Frankreich sind die Staatsschulden in den letzten Jahren gestiegen. Das heißt, die Situation von der Staatsverschuldung ist sowieso schon schwieriger geworden. Und jetzt hat man, gerade dadurch, dass Präsident Macron auch noch Neuwahlen angekündigt hat für Frankreich und jetzt wirklich die Furcht groß ist, dass so dieser rechte Block dann sehr stark wird, haben die Märkte nochmal mehr Angst, dass die Staatsverschuldung in Frankreich ausufert, weil auch die ganzen Parteiprogramme lassen keinerlei Anzeichen, keinerlei Ehrgeiz daran erkennen, dass man sagt, man will Staatsausgaben begrenzen, man will Staatsschulden runterbringen. Und das ist dann der Grund, warum die Märkte sagen, okay, dann wollen wir höhere Risiken auch höher bezahlt haben. Also die Spreads sind höher.
Und gilt das mit den steigenden Staatsschulden nicht auch für Deutschland? Warum gehen dann die Renditen für die deutschen Staatsanleihen nicht ebenfalls nach oben?
Die Staatsverschuldung in Deutschland ist eigentlich auch relativ hoch. Da hast du recht, Tanja. Und wir haben ja dann noch versteckte Lasten und die ganzen Risiken. Man kann auch in Deutschland nicht sagen, dass jetzt die Staatsschulden niedrig sind und dass wir da gar keine Sorgen haben. Wobei im europäischen Vergleich und gerade im Vergleich jetzt mit Ländern wie Frankreich, Italien, stehen wir doch noch relativ gut da, ist unsere Staatsschuldenquote noch recht moderat. Das ist das eine. Also wir sind ein bisschen solider als die anderen. Das andere ist aber, das ist schon ein Phänomen, Deutschland, deutsche Staatsanleihen, die gelten als sicherer Hafen. Und grundsätzlich, wenn irgendwann es irgendwo höhere Risiken gibt, dann flüchten sich die Anleger, die professionellen Anleger in den sicheren Hafen. Das heißt sogar, bei den USA fand ich das immer so frappierend, also wenn in den USA beispielsweise mit Wahlen oder mit irgendwelchen Entscheidungen, wenn man dann dachte, opla, jetzt wird es aber echt gefährlich, dann sind die Anleger in US-Staatsanleihen geflüchtet, obwohl das eigentlich widersinnig war, aber US-Staatsanleihen und deutsche Staatsanleihen gelten als die sichersten Anlagen auf der Welt, in die flüchtet man, wenn es riskant wird. Und das ist eben jetzt der Vorteil von den Bunds, von den deutschen Staatsanleihen.
Jetzt haben wir ganz viel von Staatsschulden gesprochen und dass sie steigen und das gefährlich ist. Kannst du uns das ein bisschen genauer erklären und vielleicht auch noch, was das für uns Anlegerinnen bedeutet? Weil für mich fühlt sich das ehrlich gesagt relativ abstrakt an, darüber nachzudenken, wie viel Schulden jetzt beispielsweise Deutschland hat.
Ja, also ist es zum Glück in unserem Alltag auch, außer dass wenn Staatsschulden hoch sind und der Staat will was dagegen tun, dass er dann die Steuern erhöht und das tut uns dann auch wieder weh. Dieses Staatsschuldenthema, das kommt ganz oft auch, wenn ich Kundenveranstaltungen mache und die Frage kommt immer wieder. Man kann ewig darüber reden. Vielleicht einfach nur noch mal kurz die Frage, warum macht ein Staat überhaupt Schulden? Er macht es deshalb, weil er Geld braucht, um in dem Staat irgendwas zu tun. Im Idealfall ist irgendwas tun, was langfristig Wachstum schafft. Also wichtige Staatsaufgaben, Bildung, also Schulen bauen, Hochschulen bauen, Lehrer, Hochschullehrer einstellen, dann Sicherheit ist so ein großes Ding mit Polizei, Militär, funktionierende Transportwege und Infrastruktur. All das sind sinnvolle Staatsausgaben, das sind Investitionen in die Zukunft, Investitionen in Wachstum. Und wenn man dafür Schulden macht, das ist völlig okay, weil das gibt ja zukünftig mehr Wachstum, mehr Steuereinnahmen, kann ich finanzieren, alles prima. Schwierig wird es dann, wenn die Staatsausgaben hauptsächlich für konsumtive Zwecke eingesetzt werden, also wirklich nur die Leute halt heute zufrieden machen, aber morgen kein zusätzliches Wachstum da ist. Da ist so der Klassiker, das sind die Sozialausgaben, die bringen kein zukünftiges oder kaum zukünftiges Wachstum. So, das ist das eine. Und dann gibt's einfach eine Faustregel, bei der Europäischen Union hat man ja so eine Faustregel, dass man sagt, ein Staat soll möglichst nicht mehr als 60% seiner jährlichen Wirtschaftsleistung an Schulden haben. Und das kann man wissenschaftlich nicht begründen, aber das ist tatsächlich auch so erfahrungsgemäß eine Grenze, wo man sagt, das ist gerade noch so okay. Jetzt sind aber inzwischen bei den meisten Industrieländern die Staatsschuldenquoten nicht mehr bei 60%, sondern eher bei 100% oder höher. Auch das geht noch, funktioniert zurzeit noch. Das Problem ist nur, wenn die Zinsen jetzt höher werden, also wir hatten ja eine Niedrigzinszeit, da war es kein Problem, die Schulden zu haben, aber wenn die Zinsen steigen, dann müssen also die Staaten mehr Zinsen für ihre Schulden ausgeben. Und diese Zinsausgaben nehmen dann aus dem Staatshaushalt zu viel Geld weg. Und das kann dann eben nicht mehr ausgegeben werden für Bildung, für sinnvolle Dinge. Also das ist das eine, dass im Staatshaushalt dann enger wird. Und das andere Problem ist auch noch, der Staat nimmt Kapital weg am Kapitalmarkt. Und das ist eigentlich knappes Kapital. Also wenn Staaten sich stark verschulden, fehlt das Kapital im Markt, dann gehen die Marktzinsen insgesamt hoch. Für die Unternehmen, für Privatleute wird es teurer, Schulden zu machen, zu investieren. Und damit behindert am Ende der Staat sogar das Wirtschaftswachstum, wenn man es ganz extrem formuliert. Und das heißt, das ist dann das, was mir als Privatfrau wehtut. Ich habe weniger Wachstum, weil der Staat so hohe Schulden hat. Und im zweiten Punkt ist es auch wichtig für mich als Anlegerin, wenn ich Staatsschuldverschreibungen habe. Also beispielsweise, ich kaufe heute eine deutsche Staatsanleihe und kriege dafür inzwischen wieder um die 2,5% Zinsen. Im Gegensatz zu vor 10 Jahren oder 5 Jahren, da habe ich fast keine Zinsen gekriegt. Also in dem Fall muss ich sogar sagen, profitiere ich als Anlegerin davon, dass die Märkte sagen, wir wollen jetzt wieder höhere Renditen, weil die Schulden sind so hoch. Also auch eine französische Staatsanleihe, wenn wir das, ja.
Aber da hast du ja auch vorhin gesagt, da steigt halt das Risiko, deshalb sind die Renditen höher.
So, Tanja, das ist genau der Punkt. Das ist wieder das Zusammenspiel zwischen Risiko und Rendite. Ich kriege eine höhere Rendite, kriege einen höheren Zins, aber ich muss mir auch dessen bewusst sein. Also könnte schieflaufen, beziehungsweise, und schieflaufen heißt dann auch, Wenn dann die Renditen weiter steigen, weil die Risiken steigen, dann heißt das für mich Kursverluste. Wenn ich das Ding also nicht halte, bis es endfällig ist und ich hoffentlich das Geld zurückkriege, sondern ich will es zwischendurch verkaufen, habe ich Kursverluste. Dann ist die Frage, waren die Kursverluste schrecklicher als das, was ich an Zinsen gekriegt habe? Also das ist immer so dieses zweischneidige Ding bei den hohen Zinsen und diesen hohen Schulden dann auch, wie das alles zusammenhängt miteinander. Der Punkt ist, also wenn ich eine Anleihe bis zur Endfälligkeit halte und ich kriege mein Geld zurück und es läuft alles, dann ist das super für mich. Es kann aber auch sein, dass ich das Geld dann nicht zurückkriege, nicht rechtzeitig zurückkriege, vielleicht weniger Zinsen. Das ist alles schon passiert in Europa, damals bei griechischen Staatsanleihen beispielsweise.
Und was können denn Staaten tun, um diese Staatsschulden zu reduzieren?
Sie können Steuern erhöhen. Das tut dann weh, wenn ich mehr Steuern zahlen muss. Sie können ihre Ausgaben senken. Beispielsweise eben, dass sie sagen, man senkt das Niveau von den Sozialausgaben, also macht weniger Sozialhilfe, weniger Bürgergeld, investiert weniger in Straßen oder in Bildung. Also da gibt's wie im ganz normalen Privathaushalt, entweder mehr Geld einnehmen oder weniger Geld ausgeben. Es gibt aber noch was daneben. Also eigentlich müssen die Staaten sogar noch nicht mal wirklich Schulden senken, weil das ist ja, ich habe es ja vorhin gesagt, die Relation von Schulden zur jährlichen Wirtschaftsleistung, die ist wichtig. Das heißt, wenn ich also einigermaßen Wachstum habe in dem Land und ich passe einfach nur auf, dass meine Staatsschulden nicht mehr weiter steigen, dann wächst sich dieses Problem praktisch raus. Am Ende ist es eine politische Aufgabe, die ist relativ schwierig. Also zwar sagen alle, ja, das mit den Staatsschulden, das ist wirklich ein Problem. Aber wenn dann Regierungen sagen, okay, wir tun was gegen die hohe Staatsverschuldung, wir machen mal ein bisschen Einschränkung bei den Ausgaben, dann schreit natürlich auch wieder jeder, den es betrifft.
Und kauft nicht die EZB auch Staatsschuldverschreibungen und kann das helfen, um diese steigenden Schulden zu finanzieren?
Damit sprichst du das an, dass die EZB ja gerade jetzt in den Krisenjahren, Staatsschuldenkrise, aber auch jetzt nochmal um Corona rum, dass sie solche Anleihekaufprogramme hatte, gell? Da ist ja das ganz klar erklärte Ziel niemals gewesen, dass irgendwie die EZB damit Staatsschulden finanziert, sondern sie wollte nur am Markt dafür sorgen, dass an diesem EU-Euro-Kapitalmarkt, dass da nicht zu unterschiedliche Preise bezahlt werden für Anleihen und dass also einfach, dass auch der Geldmarkt funktioniert, dass die Finanzmärkte funktionieren. Das war die Idee hinter diesen Anleihekaufprogrammen. Nicht das konkrete Finanzieren von Staatsschulden. Und das steht auch ganz klar drin, Europäische Zentralbank darf nicht Staatsschulden finanzieren. Und das heißt auch für die Zukunft, wenn man jetzt sagt, oh ja, jetzt haben die Franzosen höhere Staatsschulden, dann laufen die Spreads auseinander, vielleicht auch für die Italiener. Ach, dann kauft die EZB wieder Anleihen von denen, dann laufen die Spreads wieder zusammen und dann ist alles gut. Das wird sie nicht tun, weil das steht ganz klar in ihren Statuten. Sie darf nur in bestimmten Situationen eingreifen am Markt, aber nicht einfach so, nur um einem Land helfen, seine Schulden weiterhin erhöhen zu können.
Und wir haben jetzt die ganze Zeit über Europa gesprochen. Es steht ja aber im Herbst noch ein weiteres Großereignis an, nämlich die Wahlen in den USA. Ist das auch so ein Thema, das euch Volkswirte und Volkswirtinnen jetzt schon beschäftigt?
Klar, da reden wir extrem viel drüber und zwar schon seit Monaten. Ganz wichtig für uns ist ja immer die Frage, was sind die wirtschaftlichen Folgen? Wir wissen ja alle, also wenn in den USA, wenn ein Regierungswechsel bei der Präsidentschaft erfolgt, das wird politisch schon starke Auswirkungen haben, einfach auch in der Art, wie man miteinander umgeht in der Welt. Wobei wir Volkswirte uns schon einig sind, eigentlich gibt es zwischen einem Herrn Biden und einem Herrn Trump in Sachen Wirtschaftspolitik, gerade so Handelspolitik, Zölle, Handelsbeschränkungen, gibt es gar keine so großen Unterschiede. Die sind beide eher die Typen, die sagen, sie wollen wieder mehr Handelsbeschränkungen, mehr USA first und wir wollen lieber in unserem eigenen Land dafür sorgen, dass da alles in Ordnung ist. Also insofern, wir reden viel drüber, gerade über die politischen Risiken. Wirtschaftlich wird es nicht viel ändern. In beiden Fällen ist es so, dass wir in Europa wahrscheinlich nochmal selbstständiger werden müssen, schauen müssen, sowohl militärisch als auch wirtschaftlich, dass wir selbst das alles so regeln, dass wir damit klarkommen. Und wir wissen ganz genau, was in den USA passiert, wird weiterhin Europa und die Weltwirtschaft sehr stark prägen.
Manche Expertinnen und Experten sagen ja auch, dass so politische Unsicherheit gerade auch im Vorfeld von Wahlen oft zu einem Flight to Quality führen kann. Also wir hatten es ja vorhin schon kurz angesprochen, dass eben Anlegerinnen und Anleger in eher sicherere Anlageklassen flüchten wie Gold oder die Staatsanleihen, über die wir ja vorhin schon gesprochen haben. Was ist denn deine Meinung dazu?
Es ist tatsächlich so zu beobachten, Tanja. Wenn solche Großereignisse nahen und man hat Angst, dass da irgendwelche Risiken dann sich wirklich rauskristallisieren, dann flüchten die Märkte in die sicheren Anlagen, Gold und eben die sicheren Staatsanleihen, US-Anleihen, deutsche Staatsanleihen. Aber man darf auch nie vergessen, also politische Börsen haben kurze Beine, ob jetzt an den Aktien- oder an den Anleihenmärkten sowas geht, relativ schnell dann auch wieder vorüber, wenn es nicht so ist, dass wirklich richtige Erdrutsche passieren, also dass sich wirtschaftliche Situation dann dramatisch verändert. Und am Ende ist es wichtig für die Märkte, solange die Weltwirtschaft weiter wächst und solange der Welthandel auch weiterhin funktioniert und weiter wächst, dann werden Aktienkurse steigen und dann wird man auch mit Anleihen, mit soliden Anleihen Geld verdienen. Und dieses Vertrauen, das dürfte weiterhin da bleiben.
Und da bist du dir ganz sicher?
Ja, bin ich mir tatsächlich, Tanja. Zurzeit ist übrigens das wichtigste Thema für die Märkte nicht die Frage, was mit den US-Wahlen passiert oder auch was jetzt in Europa mit den Frankreich-Wahlen passiert, sondern das Thema Leitzinssenkungen. Also wann fängt die US-Notenbank Fed an mit den Leitzinssenkungen? Und die politischen Themen stehen weiterhin eher in der zweiten Reihe.
Jetzt haben wir ja auch das eine oder andere Mal schon drüber gesprochen, dass diese trotzdem gefühlte Unsicherheit, weil man ja auch die Nachrichten verfolgt und da die Sachen vielleicht sich noch ein bisschen schlimmer anhören, als sie wirklich sind, dass einen das ein bisschen unsicher macht, auch bei der Geldanlage möglicherweise. Wie können sich denn Anlegerinnen und Anleger am besten auf diese Volatilität vorbereiten, sich damit abfinden, die mit Wahlen und solchen politischen Ereignissen einhergehen?
Also wenn ich spekulativ drauf bin, Tanja, wenn ich so ein Trader-Typ bin, dann kann ich sagen, wenn so im Vorfeld, wenn die Kurse sinken und es eher ein bisschen donnert, dann kann ich da einsteigen, sagen, ich habe günstige Kurse, ich vertraue drauf, so in ein paar Monaten ist das alles wieder durch, kann da kurzfristig Gewinne einstreichen, das ist das eine. Für die kurzfristig agierenden, für die langfristig agierenden Anlegerinnen würde ich sagen, Augen zu und durch. Also einfach, wenn ich ein breit gestreutes Portfolio habe, über die Weltregionen, über die Branchen, auch über die Anlageklassen, dann können solche kleinen Ereignisse mich eigentlich nicht aus der Ruhe bringen, wenn ich darauf vertraue, dass dieser Trendpfad, der Aufwärtspfad da ist. Das ist ja das Schöne an dem Breitstreuen und dem langfristig Denken und regelmäßig Investieren.
Dass ich gelassen bleiben kann. Wobei ich sagen muss, das ist ja so eine Sache, ich finde es gar nicht mal so einfach. Hin und wieder lässt man sich ja dann doch hinreißen.
Ja, da hast du recht.
Also vor allem, wenn es ums eigene Geld und um die Altersvorsorge geht. Mhm. Das ist ja durchaus für uns, nicht nur für uns Frauen, auch für die Männer ein sehr emotionales Thema. Aber ja, wahrscheinlich hilft da wirklich nur das Vertrauen in die Prognosen, die davon ausgehen, dass es im Durchschnitt nach oben gehen wird mit der Weltwirtschaft. Damit sind wir leider auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen, Gabriele. Wir interessieren uns natürlich auch dafür, ob für euch die Wahlergebnisse Auswirkungen darauf haben, wie ihr euer Geld investiert. Lasst es uns gerne wissen auf Social Media oder schreibt uns an podcast@deka.de und natürlich auch, wenn ihr ein Thema habt, das wir unbedingt mal hier im Podcast besprechen sollten. Vielen Dank fürs Reinhören und bis hoffentlich in 2 Wochen.
Bis bald.